SRF 3.
Die Lage nach dem Erdbeben in Italien. Retter suchen nach Überlebenden. Patienten warten mit der Infusion an der prallen Sonne. Ganze Quartiere sind schlicht verschwunden.
Wir haben gente sotto le macerie, ci stanno quartieri che non ci stanno più. Tutto qui.
Tutto qui, alles hier bei uns, sagt der Bürgermeister des Dorfes Amatrice. Der Balanceakt auf dem Diplomatenpaket. US-Außenminister Biden versucht in der Türkei trotz Wolken gut Wetter zu machen. Der Spätsommer von seiner Sonnenseite. Heute und morgen ist es schön und bis zu 32 Grad heiß. Und am Mikrofon ist Isabel Meissen. Erwachsene und Kinder unter Trümmern, lebend oder tot, zerstörte Häuser und Straßen. Mitten in den Sommerferien wird Mittelitalien von einem Erdbeben erschüttert. Bisher sind 37 Todesopfer bestätigt. Noch sind die Rettungskräfte aber nicht überall hingekommen. Die Lage ist unübersichtlich. Was man bisher weiß, fasst Monika Oetli zusammen.
Mitten in der Nacht begannen die Wände zu wackeln, dann stürzten Häuser ein, Straßen rutschten ab, Tunnels fielen zusammen. Das Beben erschütterte die gesamte Region zwischen Umbrien, Latium und den Marken und war bis ins 120 Kilometer entfernte Rom zu spüren. Mit einer Stärke von mehr als 6 und einem Epizentrum, das nur 10 Kilometer unter der Erdoberfläche lag, hatte es eine gewaltige Kraft. Allein im kleinen Ort Amatrice sollen 6 Menschen umgekommen sein. Bei Tagesanbruch sagte der Bürgermeister, das Dorf ist nicht mehr. Ähnlich sieht es in den Dörfern Pescara del Tronto, in Accumoli und Arquata aus. Auch da starben mehrere Menschen. Wegen der vielen Verletzten haben die Behörden die Bewohner der Region zum Blutspenden aufgerufen. Der Zivilschutz ist vor Ort, das Militär ist mit Helikoptern im Einsatz, aber die Rettungsdienste konnten zu einigen Dörfern in der bergigen Gegend erst spät vordringen. Verschiedene Länder, darunter auch die Schweiz, haben inzwischen ihre Unterstützung angeboten. Denn es bleibt weiterhin gefährlich. Das italienische Institut für Geophysik und Vulkanologie warnte vor weiteren schweren Beben, die sich noch Tage, ja sogar Wochen nach dem heutigen Hauptbeben ereignen könnten.
Vielen Dank, Monika Oetli. Und in der Erdbebenregion in Amatrice konkret ist SRF-Korrespondent Philipp Zahn. Wir haben ihn jetzt am Telefon. Was bieten sich Ihnen, Philipp, für Bilder vor Ort?
Ja, es wird seit den Morgenstunden, seitdem auch wir hier sind, wird fieberhaft gearbeitet. Es wird mit bloßen Händen gegraben, mit kleinen Schaufeln. Die Männer versuchen wirklich so vorsichtig wie möglich vorzugehen, denn hier in Amatrice, im alten Ortskern, sind die Häuser wirklich noch aus Stein und die sind alle zusammengefallen. Der ganze Ort ist eine einzige Wüste geworden. Mittlerweile zwischendurch stehen noch ein paar Häuser, die zwischen den Ruinen trotzen, aber auch sie werden durch große Risse durchzogen. Und noch viel schlimmer, das Weinen und die Panik fast schon der Anwohner, der Überlebenden, die vor diesen Schuttflächen stehen und eigentlich nichts machen können als zuschauen, dass die Retter nach ihren Lieben suchen.
Wie schätzen denn die Retter die Chancen ein, noch Menschenleben zu bergen in den nächsten Stunden?
Die Erdbeben der vergangenen Jahre in Aquila oder auch in Umbrien haben ja gezeigt, dass teilweise auch Stunden, ja fast schon Tage nach so einem starken Erdbeben noch lebend Menschen geborgen werden können. Das Problem hier ist anscheinend, das hat mir auch einer der Retter gesagt, in diesen alten Häusern gibt es wenig Freiräume, die sich bieten könnten, wenn Wände und Decken einstürzen, dann ist das ein großer Schutthaufen und da wird es sehr schwierig sein, lebend Menschen zu finden. Es ist so, dass dieser Ort hier Amatrice an die 2.500 Einwohner hat. Es sind aber jetzt mehrere gekommen in diesen Tagen, in den Sommerferien, um hier auch die Ruhe in den Bergen und die Frische zu genießen, sodass es in der letzten Nacht sicher viele Menschen waren, die in diesen Häusern geschlafen haben und viele von ihnen sind noch unter Schutt.
In Amatrice ist wohl auch das Spital einsturzgefährdet. Was macht man mit den neuen und alten Patienten?
Ja, wir sind da heute beim Morgengrauen vorbeigelaufen und konnten unseren Augen nicht trauen. Die Leute saßen quasi am Stadtrand auf Mäuerchen mit Infusionsflaschen in der Hand, notdürftig in Thermodecken eingehüllt. Vor ihnen das ehemalige Krankenhaus, in dem sie waren, das teilweise auch zerstört ist mit tiefen Rissen. Der medizinische Direktor hat gesagt, es sei momentan überhaupt nicht daran zu denken, einzutreten. Und das ist natürlich auch schwierig für die Rettungskräfte, denn sie können nicht auf das Krankenhaus zurückgreifen, sondern müssen die Verletzten, die jetzt noch geborgen werden oder auch von den Morgenstunden, weit entfernt in die Spitäler bis nach Perugia bringen.
Ganz generell, Philipp Zahn, was haben Sie für einen Eindruck von diesen Rettungsarbeiten? Wie gut ist die Hilfe bereits organisiert?
In der Hinsicht muss man den Italienern Respekt zollen, denn wenn es wirklich zu Naturkatastrophen wie zu so einem Erdbeben kommt, dann läuft hier eine Maschinerie an. Zivilschutz, Polizeikräfte, Feuerwehr, die sind alle längst da und auch in den frühen Morgenstunden waren schon die ersten Rettungskräfte da. Das läuft jetzt hier. Das Problem ist einfach, sich durch diesen großen Schutt irgendwie langsam durchzuarbeiten und das braucht Zeit und diese Zeit aber fehlt den Rettungskräften.
Philipp Zahn, direkt aus Amatrice, vielen Dank. Informationen zum Erdbeben in Italien aktualisieren wir laufend, zum Beispiel auf der SRF-App. Und jetzt ins Nachrichtenstudio zu Bettina Studer. In Syrien tut sich etwas. Die türkische Armee hat mit Panzern die Grenze überquert.
Ziel der Aktion sei es, die Terrormiliz IS von der türkischen Grenze zu vertreiben, berichtete das Staatsfernsehen. Präsident Erdogan bestätigte, dass die Türkei den IS und auch kurdische Milizen im Norden Syriens bekämpfen wolle. Am frühen Morgen hatte die Türkei und die von den USA angeführte Koalition eine gemeinsame Großoffensive eingeleitet, um die vom IS kontrollierte Stadt Jarablus im Norden Syriens zu befreien. Die Schweiz muss weiterhin große Anstrengungen unternehmen, um sich vor Naturgefahren zu schützen. Das heißt es in einem Bericht, den der Bundesrat heute veröffentlicht hat. Hierzulande lebten 1,8 Millionen Menschen weiterhin in hochwassergefährdeten Gebieten und das Risiko nehme stetig zu. So führe beispielsweise der Klimawandel zu immer heftigeren und häufigeren Niederschlägen. Im Bericht werden mehrere Maßnahmen vorgeschlagen, etwa, dass die Gefahrenkarten aktualisiert werden sollen und die Raumplanung sich konsequent danach ausrichte. Der Bundesrat will das Jagdgesetz ändern und hat seinen Vorschlag in die Vernehmlassung gegeben. So sollen der Wolf und weitere geschützte Arten künftig gejagt werden dürfen, wenn durch diese ein großer Schaden droht oder wenn Menschen gefährdet sind. Neu geschützt werden sollen im Jagdgesetz die Moorente, das Rebhuhn und der Haubentaucher. Hingegen soll die Saatkrähe künftig gejagt werden dürfen. Mehrere Schonzeiten sollen kürzer werden, etwa für das Wildschwein. Die NZZ-Mediengruppe übernimmt eine Mehrheit an der Zürich Filmfestival AG. In einer Mitteilung des Medienunternehmens heißt es, der Kulturanlass passe hervorragend zur Strategie des Unternehmens. Das zeige bereits die bisherige Zusammenarbeit. Die Gründer des Festivals, Nadja Schildknecht und Karl Spörri, behalten die Co-Direktion. Sie bezeichnen die Übernahme als Möglichkeit, das Festival künftig noch attraktiver gestalten zu können. Die günstige Wirtschaftsentwicklung hat dem deutschen Staat im ersten Halbjahr einen Überschuss beschert, den größten seit der Wiedervereinigung vor 26 Jahren. Bund, Länder, Gemeinden und die Sozialversicherungen hätten insgesamt 18,5 Milliarden Euro mehr eingenommen, als sie ausgegeben hätten, teilt das Statistische Bundesamt mit. Geschont worden sei der Staat unter anderem durch die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 8.213 Punkten plus 0,1%. Der Euro wird zu 1.0876 gehandelt, der Dollar zu 96,39 €. Das Wetter heute und morgen: scheint die Sonne, die Temperaturen erreichen 28 bis 32 Grad. Einzig über den Bergen entstehen flache Quellwolken.
Mittag.
Mission Impossible, eine Mission, die unmöglich scheint, die aber doch irgendwie hinhauen muss, die hat US-Vizepräsident Joe Biden heute zu bewältigen. Er besucht die Türkei und die Beziehungen zwischen der Türkei und den USA sind angespannt, sehr kompliziert. Biden soll gut Wetter machen. Ausgerechnet heute überqueren nun türkische Panzer die Grenze nach Syrien, um gegen den IS, die Terrormiliz, vorzugehen. Frage an unseren Experten für die Diplomatie, Fredrik Steiger. Was ist das für ein Signal am Tag des Biden-Besuchs?
Es ist zumindest ein Signal, das in Washington wohl positiv aufgenommen wird, denn damit zeigt die türkische Regierung, sie will jetzt ernsthaft den Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat führen. Daran gab es ja lange Zeit erhebliche Zweifel. Man hat sogar die Türkei bezichtigt, zum Teil den IS sogar zu unterstützen. Das Problem bei der heutigen Aktion ist aber natürlich, es geht der Türkei nicht allein und vielleicht nicht mal hauptsächlich um den Kampf gegen den IS. Sie will hauptsächlich verhindern, dass eine Schwächung des IS wiederum die syrischen Kurden stärkt. Denn die syrischen Kurden, das ist nach wie vor aus türkischer Sicht der Hauptfeind und man will verhindern, dass es eine Art de facto Kurdenstaat an der türkischen Grenze gibt.
Dieses komplizierte Militärische spiegelt auch das Diplomatische. Beide Seiten, die Türkei und die USA und der Westen, haben teils widersprüchliche Interessen. Wo sind die zentralen Probleme dabei?
Auf der einen Seite im Syrien-Konflikt selber, dort ist die große Differenz, dass die Türkei, wie gesagt, die syrischen Kurden als den Hauptfeind, das Hauptproblem betrachtet, die USA beispielsweise aber wiederum die syrischen Kurden als Partner sehen, sogar als wichtigsten, als militärisch mächtigsten Partner in Syrien und Gegner von Assad. Darüber hinaus gibt es das grundsätzliche Problem, dass Erdogan, der türkische Präsident, sich sehr rasch verabschiedet von der Demokratie und das ist wiederum ein Problem für die NATO, denn die NATO versteht sich ja nicht nur als Militärbündnis, sondern auch als Wertegemeinschaft und die Türkei wiederum wirft den Amerikanern vor, den Kleriker Gülen zu unterstützen und möglicherweise, sagen manche Verschwörungstheoretiker in der Türkei, sogar den Putsch gegen Erdogan via Gülen unterstützt zu haben.
Das Stichwort autoritäres Regime ist gefallen. Die Türkei gilt dem Westen nicht gerade als Partnerland ohne Fehl und Tadel. Wie viel Spielraum hat da Diplomatie überhaupt?
Sie hat an sich eine große Aufgabe. Immer wenn es schwierig ist, ist Diplomatie besonders gefordert. Auf der anderen Seite hat sie im Moment wenig Chancen für eine Lösung. Das Verhältnis zwischen der Türkei und dem Westen ist schwer erschüttert. Auf der anderen Seite eine wirkliche Trennung, beispielsweise im Fall der NATO, ist für beide Seiten nicht möglich. Die Türkei wird nicht aus der NATO austreten. Sie braucht die NATO als Rückversicherung. Und die Amerikaner oder der Westen insgesamt wird die Türkei nicht rausschmeißen aus der NATO.
Und wenn man sich nicht arrangieren könnte mit der Türkei im Westen, würde das sonst die Türken das Regime in die Arme Russlands treiben?
Das ist eine der Gefahren, die natürlich besteht. Der Erdogan hat sich sehr rasch innerhalb weniger Wochen auf Russland zubewegt. Da haben sich zwei Potentaten gefunden. Aber eine Dauerlösung ist das auch nicht unbedingt. Es gibt zwar Interessenparallelitäten zwischen beiden Ländern im Energiebereich, Tourismus beispielsweise. Auf der anderen Seite sind Erdogan und Putin sind absolute Alpha-Tiere, haben große Egos. Also was sich da aufeinander zubewegt hat, kann auch wieder auseinanderbrechen. Und eine wirklich langfristig gedeihliche Partnerschaft Türkei-Russland kann man sich auch nicht unbedingt vorstellen.
Vielen Dank für diese Informationen, Fredrik Steiger. Das war Info 3 Mittag. Aktuelle Informationen haben wir auch auf sf.ch/news. Im Studio waren Andreas Freudig und Isabel Meissen.
Sendung von SRF3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.